Aktuell kämpfen viele Unternehmen mit Umsatzverlusten. Vor allem auch neue Produkte bleiben hinter ihren Forecasts. Woran liegt das? Und wir glauben, dass das Produktmanagement aktiv etwas dagegen tun kann. Und genau darüber sprechen wir heute und auch, wie es geht. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung, mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolut eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10 bis 30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hi Anselm.
Hallo Bernadette.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Und wie ihr es vielleicht gerade schon gehört habt, haben wir eine kleine Veränderung im Intro vorgenommen, weil wir nämlich ein neues Teammitglied in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und zwar wird das mein Partner im Leben und im Business sein. Der Jonathan wird ab der nächsten Folge mit dazukommen. Da machen wir dann auch eine persönliche Einführung und Vorstellung, wo ihr ihn auch kennenlernen könnt als neue Stimme im Produktmanagement Impuls. Und ansonsten ändert sich nichts, ne? Ihr werdet uns weiterhin in verschiedenen Konstellationen dann hören. Heute Anselm und ich. Nächstes Mal mit Jonathan und dann gibt es vielleicht auch mal Folgen mit Jonathan und Anselm und weiterhin wird es natürlich auch coole und spannende Interviewgäste geben, mit denen wir rechts und links vom Produktmanagement vielleicht auch mal diskutieren und uns austauschen. Ja, so viel zu einem kleinen Update zu unserem Podcast und was sich da vielleicht tut und ja, jetzt steigen wir gleich ins Thema ein. Im Produktmanagement, in der Welt, in der Wirtschaft, im Business tut sich auch ganz viel, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle ist vielleicht ein bisschen Sand im Getriebe gerade. Man hört es an vielen Stellen, dass Geschäftsjahre, ne, also wenn das Fiskaljahr, also das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt hat, ist es noch nicht lange her, dass es vorbei ist. Viele Unternehmen haben jetzt zum März ihr Geschäftsjahreswechsel und da hört viele frustrierte Stimmen, dass vielleicht die Umsatzziele nicht erreicht wurden, Forecasts nicht erreicht wurden und das betrifft vor allem auch ja neu eingeführte Produkte. Und Anselm, du hast vor kurzem genau zu diesem Thema auch ein Webinar gegeben und dich mit diesem Thema etwas intensiver beschäftigt. Wie bist denn drauf gekommen?
Ja, das Thema ist ja, man merkt immer, es gibt Unternehmen, die haben Schwierigkeiten, eben ihre Umsatzziele zu erreichen, und manche wachsen und outperformen den Markt. Und wenn man sich da anschaut, woran es liegt, dann ist es eben oft so, dass der Außendienst auch bei neuen Produkten manchmal diese neuen Produkte gar nicht so sehr pusht, wie es alle in der Organisation erwarten und wollen. Und das heißt, man hat sogar ein geiles Produkt geschaffen oder man hat sogar Produkte entwickelt, also richtig investiert und man hat eine eigene Mannschaft, die das Produkt in den Markt bringen soll, aber es klappt nicht so richtig. Und dieses Formal ist ja eigentlich alles da, aber tatsächlich fehlt da noch was. Diese Differenz wollen wir heute ein bisschen auflösen. Und wodurch entsteht die? Ja, es würde natürlich kein Außendienstler nach außen zugeben, dass er nicht aktiv die neuen Produkte auch verkauft. Aber wir müssen mal wirklich in die Realität schauen. Und da gibt es oft ein Misstrauen von den Leuten, die draußen im Feld unterwegs sind und sich mühsam praktisch in die Büros der Kunden begeben, wo die harte Arbeit gemacht wird, und überlegen, was ist denn da im Außendienst los? Und viele im Außendienst hatten schon mal irgendwann in der Vergangenheit die Erfahrung, dass ein Produkt halt gefloppt ist und dass sie halt vom Kunden auf die Mütze bekommen haben wegen irgendwas, was am Produkt lag. Und seitdem haben dann manche im Außendienst auch mal die Angst, dass die Produkte, vielleicht die neuen, noch nicht komplett gereift sind, dass quasi, manche würden sagen, grüne Bananen verkauft werden. Und das sind dann halt, da werden dann Probleme groß geredet, die es vielleicht mal in der Vergangenheit gab und die dann halt so in den Köpfen bestehen. Ja. Öfters ist zum Beispiel so, es gibt vielleicht eine Serviceorganisation, aber der erste Ansprechpartner ist dann der Außendienst, weil der auch mal einen Kulanzfall abwickeln darf oder ein Ersatzgerät bereitstellen darf, kommt jetzt immer so ein bisschen auf die Preisgruppe drauf an. Aber wenn der Außendienst der erste Abfangborg auch von Servicefällen ist, dann hast du oft auch viel von diesen Tätigkeiten, die nicht mit dem reinen Verkaufen zu tun haben. Und dann fragen sich die Außendienste natürlich, okay, ist das jetzt ein Produkt, was richtig, richtig gut ist, oder ist es ein Produkt mit einer hohen Servicequote, was mir einfach nur mehr Arbeit macht, wo ich quasi viel noch tun muss, um das in den Markt zu bringen. Und dann entsteht dieses Ding, was nicht offen ausgesprochen wird, aber was, oder also ich höre das doch oft in Kundengesprächen, aber was niemand stolz an Unternehmensspitze so sagen würde, dass Erfahrung sammeln für viele Außendienstler ist, ich schau mal, was die anderen für eine Erfahrung sammeln. Und wenn jeder so denkt, dann hast du nur ein, zwei innovative Vertriebler, die halt wirklich mit den Kunden den neuen heißen Scheiß besprechen, und der Rest sagt, okay, ich halte mich mal an die Cash-Cows der Vergangenheit, die machen wenigstens nicht so viel Fehler. Und diese Einstellung, die widerspricht natürlich allem, warum man eigentlich einen Außendienst hat.
Ja, ich meine, es ist natürlich schon auch so, dass die Kundenbeziehung, die der Vertrieb hat, ja auch sehr, sehr persönlich und auch wertvoll ist. Und das bezieht sich ja auch auf die Person des Vertriebsmitarbeiters oder der Vertriebsmitarbeiterin, und es sind ja persönliche Kontakte auch, und die will man ja auch irgendwo nicht, wie soll ich sagen, verprellen oder das Vertrauen in irgendeiner Form schmälern oder so, ne, da die jetzt, ja, das sind ja keine Versuchskaninchen oder, ne, also Vertrieb will ja auch nicht, also zum einen will der Vertrieb die Firma nicht schlecht dastehen lassen vorm Kunden und sich selber nicht schlecht dastehen lassen und natürlich auch den Kunden immer eine gute Lösung anbieten. Und wenn halt vielleicht das neue Produkt ja da noch nicht so ganz das Vertrauen des Vertriebs hat, dann ist es vielleicht auch verständlich, dass sie da so ein bisschen zögerlich sind.
Du kommst natürlich auf einen guten Punkt. Ja, also ich behaupte, es ist diese Kundennähe und dieses erarbeitete Vertrauen ist da. Aber manchmal ist vielleicht auch eine falsch verstandene Kundennähe. Also der Vertrieb ist dann oft auch jemand, der fragt sich, was bringt dieses Produkt für einen Mehrwert für meinen Kunden, und versetzt sich so sehr in die Lage des Kunden, dass er im schlimmsten Fall sogar ein Filter auch ist. Also, und das sagen viele Produktmanager mit diesem Filter. Und tatsächlich ist es so, natürlich der Vertrieb pflegt und baut diese Kundenbeziehung auf, aber am Ende kriegt er das Gehalt auch von euch als Unternehmen. Das heißt, er ist am Ende dem Unternehmen der Produkte verpflichtet, ein bisschen mehr als dem Kunden. Und deswegen gehört zum Beruf des Vertriebs, deswegen ist der Beruf auch oft gut bezahlt, auch eine gewisse Reibung, ja, weil man mal einem Kunden Stress machen muss, weil man mal neue Produkte vorschlagen muss. Der Weg des geringsten Widerstands, das ist nicht die Hauptaufgabe im Vertrieb. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so. Und weil, wenn wir uns vorstellen, was ist denn die Folge von so einer super defensiven Herangehensweise im Vertrieb? Ja, die Kundenbeziehung pflegen und so weiter, aber man wird nicht für Freundschaft bezahlt, man wird halt immer nur für Umsatz bezahlt. Und die Folgen davon sind dramatisch, die müssen wir uns mal vorstellen. Ne? im Unternehmen selber hat man nämlich dadurch Umsatzverluste. Ganz praktisch. Weil Produkte, die man eigentlich richtig in den Markt pushen will, auch weil man Marktanteile gewinnen will, weil man schneller sein will als der Wettbewerb, da plant man natürlich einen gewissen Umsatzwachstum, Sollumsatz im ersten Jahr ein oder in den ersten 2 Jahren. Und wenn der Vertrieb so wahnsinnig defensiv verkauft und sagt, ja, steht zwar im Katalog, aber ich verkaufe es nicht so aktiv, dann wird diese Umsatzkurve nicht erreicht. Und das führt natürlich im eigenen Unternehmen erstmal dazu, dass das Unternehmen weniger Budget hat, weniger Budget für Marketingausgaben, weniger Budget für Personalkosten, weniger Budget für Reinvestitionen. Und das heißt, dann muss dann schon im ersten, im zweiten oder dritten Quartal schon wieder auf die Kostenbremse getreten werden. Weil woanders kommt das Budget nicht her, es kommt immer nur aus den Verkäufen, die man macht. Und damit schädigt man das eigene Unternehmen. Und das führt zu Unruhe im Management und zu Unsicherheit schon in den ersten beiden Quartalen. Ja,
also ich meine, es ist ja auch ganz logisch. Marktanteile,
Umsatz sind wichtig. Entschuldigung.
Ja, ist ja auch ganz logisch. Also da kann ja auch im Grunde der ermittelte Business Case, den der Produktmanager schon mal mühevoll ausgearbeitet hat, als das Produkt noch in der Entwicklung war, ne, oder mindestens angestoßen hat, der wird ja dann auch nicht erfüllt. Und damit hat man ja in der gesamten Unternehmensplanung ja auch irgendwo mal kalkuliert. Ne? Also und dann plötzlich ist da was hinter den Erwartungen. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie geht man da bei so einer Business Case Ermittlung vor? Ne? Und ist es irgendwie Wunschtraumdenken? Oder sind es halt auch fundierte Zahlen? Aber in aller Regel, ich kenne es auch, habe es selber auch immer so gemacht, funktioniert das ja auch in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. Und der Vertrieb schätzt da ja dann schon auch realistisch und vielleicht sogar eher ein bisschen konservativer die Erfolgsaussichten eines Produkts ein. Ja.
Aber was halt trotzdem nicht funktioniert, ist halbherziges Verkaufen, weil man denkt, ich warte mal ab, was meine Kollegen damit für Erfahrung gemacht haben. Also jeder Vertriebsleiter, Niederlassungsleiter oder Subsidiary Country Manager wird ja hingehen und sagen, theoretisch, ich habe so und so viele Vertriebsleute und wenn jeder konservativ so viele Kundengespräche hat, dann kann er ein neues Produkt so oft vorstellen und bei so vielen Dingen wird es dann zu einem Erfolg führen. Und wenn dann so extrem konservativ vom eigenen Außendienst verkauft wird, dann werden selbst konservative Schätzungen immer irgendwie untertroffen. Und das ist dann tatsächlich ein Schaden, der beim Unternehmen entsteht, was dann zu Sparprogrammen führen muss teilweise. Und die zweite Folge ist eben Fehlentscheidungen im Management. Weil wenn wir uns dann die Umsatzkurven anschauen von verschiedenen Produkten und dann dieses neue Produkt total hinterherhängt, das führt dann natürlich dazu, dass eventuell Folgeinvestitionen, die geplant wurden, nehmen wir jetzt mal an den Rollout in einem anderen Land oder das Einstellen von einem zusätzlichen Vertriebsmitarbeiter nur für diese Produktlinie oder ein erweitertes Marketingbudget, um dieses Produkt noch weiter in den Markt zu bringen oder eine Variante 2 für bestimmte Sonderfälle. Wenn das Management dann dieses Produkt leider nicht mehr aufgrund von den Verkaufszahlen nicht als Erfolg einstufen kann, dann werden eben solche Nachinvestitionen, die ganz normal sind, auch eingestellt oder kritisch betrachtet. Und damit entsteht noch ein viel größerer strategischer Schaden, weil es kann ja sein, dass die ursprüngliche Produktidee richtig gut war. Und sind wir mal ganz ehrlich, so oft kommen einem im Business nicht die großen Ideen, mit denen sich ein großer neuer Markt erschließen lassen kann. Und wenn dann die Ideen, die man hat, auch noch irgendwie klein verkauft werden, dann richtet man dadurch halt richtig viel Schaden an. Also wenn wir mal betrachten zum Beispiel, woran kann jedes Projekt scheitern, dann ist es natürlich so, einerseits hat man Produktrisiken, bilden wir den richtigen Use Case ab, sind die Features, die Varianten oder die Technologie richtig oder Design, Ergonomie. Das ist alles, was ein Produktmanager machen kann, aber danach hat man auch Marktrisiken, Vermarktungsrisiken und Organisationsrisiken. Und wenn ich es halt nicht schaffe, dass die eigene Organisation das Produkt mit Elan und mit Freude verkauft, dann schaffe ich es halt, dass das Produkt nicht nur, obwohl es vielleicht ein gutes Produkt ist, stirbt an diesen Vermarktungsrisiken und Organisationsrisiken, die wir alle in unserer eigenen Hand haben.
Hast du ein Beispiel?
Tatsächlich ja. Also ist ein bisschen anonymisiert, weil es ist aus unserer Erfahrung eben in der Praxis. Wir hatten da zum Beispiel ein Unternehmen, echt ein Riesenunternehmen, Riesenproduktkatalog, und die hatten ein neues Produkt, was gewisse Anlaufschwierigkeiten in der Version 1 des Produkts hatte. Und das ging 3 bis 4 Jahre, und da wurde halt diskutiert, intern debattiert, gezweifelt. Im Ergebnis haben die Anfangsfehler behoben gehabt, aber trotzdem preist keiner im Außendienst diese Version 2 beim Kunden an, was dann wieder zur Folge hat, dass kaum weitere Verkäufe entstehen und dass das Management auch zweifelt. Und ja, dann gab es so eine Situation, dass bei einem Lieferanten eine Nachlizenzierung von einem gewissen Teil anstand. Und ja, dann wurde natürlich gezweifelt, ob diese Nachinvestition, diese Nachlizenzierung überhaupt getätigt werden sollte oder ob das Produkt ein kompletter Flop ist. Ja, also es wurde mehr intern zerredet als mehr noch mit dem Kunden gesprochen.
Ja, also es ist spannend, ne? Weil wie man das so sehen kann, und du hast es sehr gut aufgesplittet, die Risiken, ne? In Produktrisiken, Marktrisiken, Vermarktungsrisiken und die Organisationsrisiken. Und das sind ja im Grunde auch genau die Stellhebel im Produktmanagement, die es bei der Erarbeitung einer Produktstrategie ja auch zu beachten gilt. Also wo man eben halt vielleicht auch in diese Themenanalyse auch reingeht, ne, und sich überlegt, wie kann man das machen, was sind auch dann die Handlungsoptionen, wie muss man da vorgehen und so weiter und so fort. Und das dann natürlich auch transparent kommuniziert, was man da sich im Produktmanagement überlegt und ausgearbeitet hat. Um so da natürlich auch dieses Vertrauen der Stakeholder, Vertriebsmitarbeiter, Menschen, die mitmachen am Produkterfolg, auch irgendwo zu bekommen, dazu zu erarbeiten.
Ja, das ist ja eigentlich schon, was du sagst, der konkrete Weg zu einer Lösung. Und vielleicht der zweite Teil von unserer heutigen Podcast-Folge, weil wie kriegt man das Thema gelöst? Ja, dass im Prinzip viele Produkte so scheitern, weil sie halt schon nicht mal in der eigenen Organisation dieses Vertrauen bekommen. Und du hast es runtergebrochen. Eigentlich in der normalen Arbeit des Produktmanagements ist ein ganz großer Anteil diese Kommunikation, dieses gerade stehen zur eigenen Methodik auch. Weil bei der Methodik bist du ja so tief drin, aber bevor ich da nochmal den Ball zu dir spielen will, will ich einfach auch nochmal betonen, was ich oft von außen erlebe, und das ist oft dramatisch. Es gibt manche Unternehmen, die machen einfach sehr, sehr selten intern Produktmanagement-Schulungen. Und wenn da das Rollenbild fehlt, von außen betrachtet, in jeder anderen Abteilung im Vertrieb denkt jeder, er weiß, was der Vertrieb macht. In anderen Abteilungen weiß man das. Und von außen betrachtet ist es in vielen Abteilungen so, dass Produktmanagement der undefinierteste Beruf im ganzen Unternehmen ist. Und deswegen lädt jeder irgendwo was darauf ab oder so. Aber was macht das Produktmanagement? Was ist die klare Strategie davon? Das ist eigentlich Aufgabe des Teams, auch mal zu kommunizieren.
Ja, ne? Also so diese mir eben das genau das rausarbeitet, so das Stichwort Fäden zusammenhalten in den verschiedenen Bereichen, und eben genau, ne, also wir überlegen uns, was sind die Marktrisiken, was sind die Produktrisiken, was sind die Vermarktungsmöglichkeiten, was sind die organisatorischen Stellhebel, die da betrachtet werden müssen. Und ich habe da, also gerade auch zu dem Stichwort Vertrauen und Kommunikation und so weiter, einen ganz tollen Moment gehabt in einem Training, was jetzt vor kurzem abgeschlossen wurde. Also da habe ich für ein Unternehmen in-house ein PM-Upgrade-Training gegeben, und wir haben ja die Abschlusssession ist ja dann immer, wo die strategischen Produkt-Business-Pläne präsentiert werden, sozusagen vor allem, ne, die sie ja über die Zeit erarbeiten. Und es waren eben Produktmanager aus unterschiedlichen Bereichen, also die für unterschiedliche Produkte auch zuständig waren, und da war dann bei der Präsentation, hat der einer gesagt, er kann jetzt diesem Vorhaben Vertrauen schenken, ne? Auch wenn er gar nicht so tief in dem Thema drin ist, in dem Produktmarkt drin ist, das gar nicht bewerten kann, ob das jetzt wirklich gut oder schlecht ist, ne, weil ihm einfach das Wissen dazu fehlt. Aber durch das Aufzeigen der Analyse, der Risiken, der Möglichkeiten und so weiter, könnte er jetzt diesem Vorhaben eben Vertrauen schenken. Und ich fand das einen ganz tollen Moment und ein ganz tolles Learning in dieser Situation, weil es genau das ist es. Das ist auch das, was ich immer versuche zu vermitteln. Und wenn die Erkenntnis von selber kommt, ist es einfach grandios, dass diese Arbeit, die wir im Produktmanagement machen mit dem strategischen Produktbusinessplan und so weiter, dass das nichts für die Schublade ist, um irgendwelche bunten Folien zu basteln und so weiter und so fort. Darum geht's nicht, ne? Sondern es geht ja dann auch darum, diese Erkenntnisse zu teilen und auch darzulegen, warum man bestimmte Sachen so und so gemacht hat und warum man jetzt zum Beispiel auch beim Vertriebskonzept, beim Kommunikationskonzept vielleicht so und so vorgehen möchte, um das ja dann auch als Hilfestellung für den Vertrieb mitzugeben. Ja. Ich meine, wir sprechen ja da genau darüber auch, dass der Vertrieb Vertrauen gewinnen muss und auch der Vertrieb braucht diese Informationen über den Markt aus der Brille des Produktmanagements. Ja, klar kennt er seine Kunden, aber so dieses übergeordnete Bild, ja, das kommt eben aus dem Produktmanagement und das braucht er auch als Hilfsmittel mit.
Man muss natürlich ehrlich sagen, manchmal tun wir Deutschen uns zu sehr einigeln, dieser Inside-Out-Ansatz, also dieses Engineering-Driven ist da natürlich das Falsche. Also das ist kein Gegenteil zum Vertrieb, sondern was das Produktmanagement im Prinzip durch seine Arbeitsweise zeigen muss, und da stehst du ja auch nicht nur mit den strategischen Produkt-Business-Plänen, sondern auch, wir sagen es ja ganz bewusst, unser Podcast, der propagiert immer das marktorientierte Produktmanagement. Und marktorientiertes Produktmanagement heißt im Prinzip, nicht nur der Außendienst oder nicht nur der Vertrieb ist am Kunden ran oder nicht nur das Marketing macht Marktbefragung, sondern der Produktmanager muss so nah sein Ohr am Markt haben, dass da im Prinzip kein Blatt oder kein Haar zwischen Produktmanagement und die Kunden passt. Und wenn der Produktmanager allen in der Organisation zeigt, dass für dieses Marktsegment, für diese Usergruppe er der Experte ist, im Zweifel, und da geht es nicht drum, da geht es den Kunden zu verstehen beim Problem. Der Kunde muss einem nicht die Lösung sagen. Man muss nicht immer eins zu eins das machen, was der Kunde sagt, aber man muss das Problem eins zu eins verstehen und es übersetzen in ein Produkt, was den Prozess für den Kunden löst. Und wenn man mit seiner Arbeit schafft, das zu kommunizieren, dass man am nächsten dran ist, dann beginnt dieser Vertrauensaufbau. Und wir bei Evolut haben ja, wenn man sich so anschaut, auch mal, das haben wir in verschiedenen Prozessen und Grafiken dargestellt, wie man da Customer Centricity versteht. Du beginnst ja bei einem Produkt mit der Konzeption Ideation, wo du wirklich deinen Fokus aufs Problem hast und nicht beim Produkt beginnst. Ja, viele fangen an mit dem Inside-Out, lass uns mal schauen, ob das machbar ist und so weiter. Nee, wir müssen erst User Research machen, wir müssen erst das Problemverständnis haben, dann die Anforderungsspezifikation und dann sollen wir mit der Technik vielleicht kommen. Und der Schlüssel dazu, dass das Produktmanagement das Vertrauen vom Vertrieb gewinnt bei diesen Sachen, ist, dass wir in jedem Prozess dieser Anforderungsdefinition, dieses sei es ein Lastenheft oder wie auch immer, nicht nur sagen, ja, wir versuchen den Kunden zu verstehen, sondern wir sprechen mit dem Kunden oder wir machen Befragungen mit den Kunden und wir schreiben die Sache auf mit Kundenzitaten aus der Situation des Kunden. Das ist beim User Research, da versteht man den Kunden allgemein. Dann geht man ins Problem rein und beschreibt das Problem mit Kundenworten. Bei der Anforderungsdiskussion kann man sein eigenes Verständnis widerspiegeln mit Kundendaten. Ja, wie oft hat der Kunde diese Situation mit Kundenzitaten? Dann geht irgendwann der Fokus ein bisschen aufs Produkt, wenn man erste Designideen testet, auch früh, meinetwegen theoretisch oder mit 3D-Prototypen, und sammelt auch hierzu wieder Kundendaten, koppelt sich auch bei der technischen Spezifikation mit dem Kunden ab, sammelt beim Konzeptprototyp Kundenzitate. Warum sage ich das immer? Diese Kundenzitate, die sind extrem glaubwürdig, und wenn man es schafft, das als Produktmanager vom User Research aus genauso durchzuführen, dann kann man dem Vertrieb ja auch von Anfang an sagen, hier, das waren die Zitate des Kunden zur Situation. Und wenn der Vertrieb dann später am Mehrwert zweifelt, dann kann man sagen, so war die Situation nach unserem Verständnis, das ist die Lösung nach unserem Verständnis, und das haben Kunden tatsächlich auch gesagt. Und das lässt sich dann ausführen bis zum Feldtest, aber es darf nie erst mit dem Feldtest beginnen. Und das Spannende ist dann kann man nämlich auch in Marketingbroschüren echte Zitate reinbringen, statt generische Marketing-Sprech, was nicht in der Sprache des Kunden ist. Und wenn man will, kann man meinetwegen auch aus diesen Kunden schon Referenzkunden machen, bevor das Produkt draußen ist. Und diese Referenzkunden dann meinetwegen per Video oder per Bild auf die Vertriebstagung ins Training mit reinbringen. Und so ja. hat es halt Hand und Fuß, so hat es eine Glaubwürdigkeit, sodass der Vertrieb glaubt, ah krass, ja, da fällt mir auch nichts anderes ein, als halt zu glauben, dass da die Kunden stetig befragt wurden und dass die es ja sogar geil finden.
Ja, dann können die da nämlich halt auch gleich mit guten Stories, Kundenstories auch in die Vermarktung dann reingehen. Das ist auch, beobachte ich ja oder sage ich auch ganz oft eben dann im Training, weil wir machen ja dann das Thema Go-to-Market ist ja auch ein Modul. Mhm. Und da kommt dann auch immer der Aha-Effekt, ja, die Sachen, die wir vorangegangen gemacht haben, das ganze Thema Voice of Customer, User Research und so weiter, also die Jobs to be done, bla, etc. Ne? Also alle diese Erkenntnisse, diese Zitate auch, die brauchen wir jetzt im Vermarktungskonzept ja dann auch wieder und in der Kommunikation der Produkte, um immer ja auch dann die richtigen Botschaften entsprechend formulieren zu können. Und ich musste vorhin auch so gerade so ein bisschen schmunzeln, dass du gesagt hast, so ne, Engineering treffen Produkte, wenn man dann so anfängt, so ein Problem zu suchen. Da habe ich ja auch von dir mal den Begriff Solution in Search of a Problem gelernt, den ich eben nach wie vor ziemlich cool finde. Und ne, das ist fängt halt auch einfach dieser Research-Prozess, so dieser enge Kundenkontakt, der zieht sich so durch den ganzen Produktmanagement-Zyklus, wenn man will, so durch. Ne? Also das ist immer wieder, braucht man Touchpoints mit den Kunden, um halt auch die tatsächlichen Problematiken beim Kunden gut zu verstehen und somit dann auch den richtigen Mix zu finden, was denn jetzt ins Wertangebot gehört, weil das Produkt, das Engineering ist auf der einen Seite, dann haben wir vielleicht auch noch produktbegleitende Dienstleistungen, ne? Also ist es eine neue Technologie, müssen wir dem Kunden auch irgendwo Hilfsmittel an die Hand geben, dass er die neue Technologie versteht und in der Anwendung lernt und so weiter und so fort. Na, also es sind ja alles Dinge, die man sich dann auch überlegen muss. Und damit man sich das überleben kann, muss man sich diesen ganzen Kundenlebenszyklus, ne, diese ganze Journey auch entsprechend mit angucken. Und da vielleicht an der Stelle auch nochmal ein kurzer Verweis auf die Podcast-Folge von letztem Mal mit Radhika Dutt. Da haben wir eben auch über das Thema Real Pain Points gesprochen. Also da gerne nochmal reingehört.
Ja. Also, ja. Was ich halt einfach nur anfügen kann, ist, ich wette bei 90% der Produktmanager, 95%, wenn ich da nach ein paar Kundenzitaten in unterschiedlichen Phasen des Produktentwicklungsprozesses fragen würde, oder du oder jetzt die Manager, die bei uns hier zuhören, oder ihr, wenn ihr als Zuhörer euch ehrlich fragt, habt ihr wahrscheinlich kaum Zitate, wirkliche Worte des Kunden aus den unterschiedlichen Phasen der Produktentwicklung. Meistens ist es leider ohne, und das ist der Grund, warum Produkte halt entweder floppen oder dadurch floppen, dass der Vertrieb dem misstraut. Und wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde heute wieder gesprochen, Bernadette. Ich glaube, Also einfach, das war heute nochmal eine Inspiration an alle, die hier zuhören. Überlegt mal genau, wie oft vertraut euch der Vertrieb und ist der Vertrieb daran schuld oder seid vielleicht ihr die schlechten Verkäufer intern, weil ihr als Produktmanager und Produktmanagerin nicht genügend Nähe zum Kunden intern in der Firma bewiesen habt. Ja? Tatsächlich, ich komme noch mal ganz kurz zurück auf dieses Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, konnten wir natürlich, das Beispiel war auch von einem Kunden mit Evolut, der hat dann über Evolut an ein Zielgruppenpanel mit seinen Kunden 2, 3 Befragungen gemacht zu diesem vorher gefloppten Produkt und rausgefunden, ja, da gibt es doch einen Bedarf und da gab es auch geile Zitate. Und dann haben die nochmal Beispielprodukte rausgesendet und wieder geile Zitate rausbekommen und da eigentlich wieder so ein neues Schwungrad in Schwung gebracht. Und wir können da einfach sagen, wir haben heute im Lösungsteil 2 Themen gehabt. Einerseits, was im Training auch von Product Launch angeboten wird bei Bernadette, dieses strategische Produkt-Business-Plan, diese marktorientierte Produktmanagement, nehmt das wirklich ernst. Und auf der anderen Seite, schaut euch mal Evolut an oder auch ohne Evolut kann man ganz viele Kundenzitate einsammeln. Aber ohne, dass ihr als Produktmanagement nicht beweist durch Tatsachen, durch Zitate und durch Fakten, wie heißt es immer so schön, durch Artefakte im User Research, dass ihr näher dran wart als der Vertrieb. Wenn ihr das nicht beweisen könnt, dann entsteht dieses Misstrauen und dann scheitern diese Produkte in der Version 2, weil eben die Anfangsphase so langsam war, dass nicht nachinvestiert wird.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Nur noch, dass ihr euch natürlich herzlich gerne bei uns melden könnt, wenn ihr bei genau diesen Themen Begleitung und Unterstützung wünscht. Ne? Anselm hat mit Evolut hier einfach eine sehr, sehr gute Softwarelösung entwickelt, die euch genau durch diesen Prozess begleitet und dabei auch unterstützt, das einfach umzusetzen. Es ist gut für euch praktikabel umzusetzen und auch zu einem ganz überschaubaren Aufwand das dann zu machen. Und bei mir gibt's natürlich das Training, wo man dann vielleicht auch diese Denkweise und Arbeitsweise entsprechend entwickeln kann. Und die nächste Runde des PM-Upgrade-Trainings, das offene PM-Upgrade-Training, die startet dann jetzt auch schon im Frühling in Präsenz in München. Und dafür könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr alle Links, die ihr braucht, um uns zu erreichen und mehr Informationen zu bekommen. Und ja, Anselm, ich danke dir für dieses tolle Thema, das du hier mit reingebracht hast und dass wir darüber gesprochen haben. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.